Deutschlandfunk Kultur Musikfeuilleton.
Den Neujahrskuss lass dir geben, mein geliebter Robert. Mit welchen Gefühlen ich das neue Jahr betrete, kann ich dir nicht sagen. Es sind freudige, aber auch ernste. Ich soll dir nun bald ganz gehören. Das erregt mich freudig. Mein ganzes Lebensglück liegt dann aber auch in deiner Hand. Ein unbegrenztes Vertrauen habe ich zu dir. Du wirst mich ganz beglücken. Aber auch ich will dir immer von ganzer Seele ergeben sein. Mein ganzes Sinnen und Trachten ist ja dein Glück. Gib mir deine Hand, mein Robert. Treu will ich mit dir durchs Leben gehen, alles mit dir teilen. Und kann ich es, dir auch eine gute Hausfrau sein.
Zeilen sandte Clara Wieck am 1. Januar 1840 an ihren zukünftigen Gatten Robert Schumann. Für beide war es die Liebe ihres Lebens. Am 12. September 1840, einen Tag vor Claras 21. Geburtstag, heirateten sie gegen den erklärten Willen des Brautvaters Friedrich Wieck, der seinen heftigen Widerstand bis zuletzt nicht aufgegeben hatte und doch anschließend noch versuchte, den beiden mit Intrigen und Schmähungen zu schaden. Im harten Kampf mit dem Vater erwies sich Clara als selbstbestimmt. Doch wenn sie ihrem Robert eine gute Hausfrau sein will, klingt das auch nach Ergebenheit und dem seinerzeit gängigen Rollenverständnis. Die Schumann-Forscherin und Buchautorin Irmgard Knechtges-Obrecht rückt diesen Eindruck allerdings zurecht.
So wie wir bisher Clara betrachtet haben, meint man ja, sie kam von diesem extrem ehrgeizigen, strengen Vater in die Ehe mit Robert, von dem man ja denkt, der ist auch sehr dominierend, zu dem Zeitpunkt dann renommierter Komponist, noch renommierterer Musikschriftsteller. Wenn man jetzt aber sieht, 40 Jahre hat sie länger gelebt und was sie da geleistet hat, dann finde ich, relativiert sich das absolut, weil man dann einmal merkt, die hat sich ja nie ergeben. Die hat ja ganz klar ihr Ziel verfolgt. Sie wusste ja nicht, dass der so früh sterben wird. Rückblickend denkt man, sie hat von Anfang an den Plan gehabt, egal ob ich jetzt verheiratet bin oder Kinder habe, ich verfolge meine Karriere. Und das hat sie wirklich planvoll und zielstrebig gemacht. Dass sie das so konnte, daran ist tatsächlich der Vater schuld. Das ist in meinen Augen das Positive, was in seiner Erziehung rübergekommen ist. Diese extreme Disziplin, die Frau war ja von einer absoluten Zähigkeit, eisernster Kraft, aber eben auch ganz klar, was will ich und wie setze ich das durch?
An seiner Tochter biss sich Friedrich Wieck die Zähne aus. Nicht nur, dass er massive Vorbehalte gegen Robert Schumann hegte und ihn in der gerichtlichen Auseinandersetzung um die Heirat als Trunksüchtigen und Versager diffamierte, sondern er sah durch Claras Heirat seine eigenen, von langer Hand verfolgten Pläne mit ihr gefährdet.
Er sagt vor Claras Geburt, wenn es ein Mädchen wird, mache ich daraus ein Wunderkind und die weltbeste Pianistin, weil er der Ansicht war, dass sich Mädchen besser formen ließen. Und es wurde ein Mädchen und dann bekam sie auch mit Absicht den Namen Clara, die Strahlende, die Helle, die alles Überstrahlende. Also das war von Anfang an Programm.
Mit 9 Jahren debütierte das Wunderkind bereits im Leipziger Gewandhaus. Das Üben und Konzertieren unter der Obhut des Vaters prägten Claras Kindheit und Jugend. In der Ehe mit Robert Schumann veränderte sich ihre Situation dann, da das Familienleben samt zahlreicher Schwangerschaften und Geburten Einschränkungen ihrer Konzerttätigkeit erzwangen. Doch Robert unterstrich, dass auch Clara ihrer Berufung nachgehen solle, nicht zuletzt, weil seine eigene Pianistenkarriere durch eine Sehnenschädigung früh beendet war und er in ihr eine phänomenale Botschafterin seiner Werke sah. Aber er ermutigte Clara auch zum Komponieren.
Er schreibt immer wieder, wir müssen eine Möglichkeit finden, unser beider Talente gleichermaßen zu nutzen und zu leben. Wenn er es auch in seinem tiefsten Herzen schon schön gefunden hätte, wenn sie ganz Ehefrau und Mutter geworden wäre. Aber er hat es sie nie spüren lassen und er hat von Anfang an gesagt, wir müssen beide da durchkommen. Ihr Vater hat sie zum Komponieren angehalten, sehr frühzeitig, weil das damals so üblich war, dass die umherreisenden Virtuosen ihre Stückchen komponierten, ihre Bravourstücke, mit denen sie ihre technische Brillanz, ihre Virtuosität unter Beweis stellen. Und das merkt man natürlich Claras ersten Kompositionen an. Und dann kann man merken, dass immer mehr Roberts Einfluss geltend wird, insofern auch, als die beiden ja dann spätestens von dem Moment an, wo sie verheiratet sind, gemeinsam Kompositionen studieren. Und von da an werden Claras Kompositionen auch immer musikimmanenter, immer substanzieller, immer besser. Nicht mehr jetzt, um im Konzertsaal zu brillieren, aber das will sie zu dem Zeitpunkt doch gar nicht mehr. Sie ist zu dem Zeitpunkt längst eine arrivierte Konzertpianistin, eigentlich die Beste des 19. Jahrhunderts, und sie braucht gar nichts mehr zu beweisen.
Schon zu Lebzeiten wurden etliche Werke von Clara Schumann gedruckt. Besonders wichtig wurden Lieder für sie, obwohl sie sich gegen Textvertonungen anfangs am meisten sträubte, trotz Roberts Zuspruch, der sie 1840, als er selbst viele Lieder schrieb, dazu animierte und dem sie das Folgende erwiderte.
Es geht wahrhaftig nicht. Ich habe kein Talent dazu. Denke ja nicht, dass es Faulheit ist. Und vollends ein Lied, das kann ich gar nicht. Ein Lied zu komponieren, einen Text ganz zu erfassen, dazu gehört Geist.
Dass Clara diesen Geist sehr wohl besaß, machen ihre Lieder unmissverständlich klar. Zum Beispiel das entrückt melancholische »Ich stand in dunklen Träumen«, Opus 13 Nummer 1, auf Heinrich Heines Gedicht »Ihr Bildnis«.
Oh,
ihre großartigste Komposition. Das ist das Klaviertrio Opus 17. Der Rezensent schrieb: Wir wissen ja, dass es eine Frau geschrieben hat, wüsste man es nicht. Es würde als Werk eines Mannes durchgehen. Was nochmal ein Licht drauf wirft, wie es damals mit komponierenden Frauen war im 19. Jahrhundert, zumindest in der ersten Hälfte. Und Clara selbst spricht immer von ihren Werken als Frauenzimmerarbeit und Weiberkram.
Neben den Liedern und dem Klaviertrio entstanden vor allem Solostücke für Klavier und ein frühes Klavierkonzert, das später Einfluss auf einen berühmten Komponisten ausübte, der Clara Schumann sehr verbunden war. Dazu Klaus Wolfgang Niemöller, der langjährige Vorsitzende der Schumann-Forschungsstelle in Düsseldorf.
Clara Schumann hat ja bereits mit 14 Jahren ein Klavierkonzert geschrieben. Und in diesem Klavierkonzert gibt es eine Besonderheit, nämlich das Cello-Solo im langsamen Satz. Und wenn man das Verhältnis von Clara Schumann zu Johannes Brahms betrachtet, dann muss man auch die künstlerische innere Verbindung betrachten, denn ein Klavierkonzert von Johannes Brahms hat ungewöhnlicherweise im langsamen Satz eine Einleitung durch ein Solo-Violoncello. Und ich bin überzeugt, dass das von Claras Klavierkonzert angeregt worden ist.
Thank you.
weit das Verhältnis von Clara Schumann und Johannes Brahms über einen tiefgründigen musikalischen Austausch hinausging, hat die Fantasie immer wieder angeregt. Fest steht, dass der 14 Jahre jüngere Brahms, als er sich den Schumanns 1853 in Düsseldorf vorstellte, sofort fasziniert von Clara war. Es entwickelte sich eine innige Freundschaft, die über Robert Schumanns Krankheit und seinen Tod 1856 hinaus, trotz zwischenzeitlicher Verstimmungen, bis zu Claras eigenem Tod 1896 anhielt. Alles Weitere ist und bleibt jedoch Spekulation.
Genau weiß man ja sowieso nichts, weil die beiden ja bis auf einige wenige ihre Briefe, ihre gegenseitigen haben verschwinden lassen. Das wird sicher Gründe gehabt haben. Was nur auffällt, ist, dass Brahms ja eine sehr enge Freundschaft zu Robert hat. Und in der Zeit schreibt er wohl die flammenden Sehnsuchts- und vielleicht auch Liebesbriefe an Clara. Und sie wird dem wahrscheinlich immer ein bisschen Einhalt geboten haben. Und das Interessante ist, nach Roberts Tod fängt sich das an zu ändern. Da ist es Clara, für die es unerträglich ist, so lange von Brahms getrennt zu sein, die Sehnsucht nach ihm hat und das auch äußert. Und Johannes Brahms bremst ein bisschen. Man muss einfach mal so sehen, die beiden hätten ja nach Roberts Tod 1-2 Trauerjahre abwarten können und hätten dann die Möglichkeit gehabt zu heiraten. Das tun sie aber nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Brahms sich als junger Mann einer solchen Frau, die ja sehr selbstständig, sehr selbstbewusst, sehr stark war, mit 7 Kindern gegenüber in einer Verantwortung sah, die hätte er nicht einlösen können. Das ist ein Grund, weshalb der sich bestimmt da nicht drum gerissen hat.
So oder so, das Leben ging nach Roberts Tod weiter. Es musste weitergehen. Clara Schumann sollte noch 4 Jahrzehnte vor sich haben, wogegen die 16 Jahre währende Ehe mit Robert kurz anmutet. Wenngleich diese Phase mit allen Höhen und Tiefen höchst bedeutsam für sie war. Nun galt es, die Prioritäten zu verschieben. Ihre grandiose Karriere als Konzertpianistin setzte sie intensiv fort, während sie sich vom Schöpferischen verabschiedete.
Ich glaubte einmal, das Talent des Schaffens zu besitzen. Doch von dieser Idee bin ich zurückgekommen. Ein Frauenzimmer muss nicht komponieren wollen. Es konnte noch keine. Sollte ich dazu bestimmt sein?
Wenn man es prozentual ausdrückt, würde ich sagen, zu 70% fehlt ihr absolut der Motor, die Motivation, die Inspiration und eben auch ihre Unsicherheit dabei. Und sie hatte jetzt ja nicht mehr den Robach, der sagte, nein, das ist keine Frauenzimmerarbeit, das ist fantastisch. Das zu 70%, zu 30%, aber ganz klar Sachzwänge. Sie musste dann für ihre Riesenfamilie aufkommen, ja auch später noch für die 6 Kinder ihres Sohnes Ferdinand. Die hat sie auch noch gleichermaßen finanziert und sich um deren Erziehung gekümmert. Die Frau hat ja nur gearbeitet. Clara war, um es modern auszudrücken, die perfekte Managerin eines mittelständischen Familienunternehmens.
Aber sie managte nicht nur, sondern brach in mancherlei Hinsicht auch zu neuen Ufern auf. obwohl ihr die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich anbahnende, zumal von Franz Liszt und Richard Wagner verkörperte musikalische Moderne fremd blieb. Immer wieder ging Clara auf Konzertreisen, doch in späteren Jahren musste sie ihrem anstrengenden Leben Tribut zollen. Gesundheitliche Probleme, besonders rheumatische Beschwerden im Schulter-Arm-Bereich, erschwerten ihr zunehmend das Spielen, was mit ein Grund dafür war, dass sie 1878 nach reiflicher Überlegung eine ihr mit Nachdruck angebotene Klavierprofessur am neu gegründeten Hochschen Konservatorium in Frankfurt antrat. Bescherten ihre Konzerte ihr immer größere Erfolge und zahlreiche Ehrungen, so untermauerte sie mit ihrem fast 14-jährigen Wirken in Frankfurt ihren Einfluss auf die Nachwelt. Noch einmal Irmgard Knechtges-Obrecht und Klaus Wolfgang Niemöller.
Sie war ja alleine 19 Mal in England. Das ist eigentlich so das Land, wo sie am erfolgreichsten war. Wenn man die Reisebedingungen bedenkt im 19. Jahrhundert, ist 19 Mal nach England, also vom Kontinent weg, schon eine Nummer. Und in England hat sie hauptsächlich in London konzertiert mit Josef Joachim und Piatti. Also daran sieht man schon das Hochkarätige. Und mit dem Jahrhundertsänger Julius Stockhausen hat sie begründet gemeinsam, was wir heute kennen, so Konzertformate wie Liedrecital oder Liederabend, sagen wir mal, und Klavierrecital, wo nur Klaviermusik ist, aber auch ein reiner Kammermusikabend, gab es alles sonst in der Form damals nicht. Und mit Julius Stockhausen hat sie ja wirklich dann so peu à peu es geschafft, die Liederzyklen ganz zu singen an einem Abend. Zum Beispiel Schuberts Winterreise oder Roberts Dichterliebe.
Wenn man die Jahrzehnte nach Roberts Tod und Claras Tätigkeit als Klavierpädagogin ins Auge fasst, dann muss man auch natürlich erwähnen, dass etliche ihrer Schülerinnen und Schüler später an den Konservatorien in Frankfurt, in Köln und in Berlin tätig waren und die Spielweise von Clara in ganz breitem Maße die Klavierinterpretationsweise der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war.
Zufrieden zurückgelehnt hat sich Clara Schumann im Alter nicht. Ernsthafte Erkrankungen häuften sich nun, Ängste um gute Freunde und ihre Familie plagten sie. Und voller Wehmut schwelgte sie in Erinnerungen, wie ein Brief aus Interlaken an den vertrauten Geiger Josef Joachim vom Sommer 1892 aufzeigt.
Wie oft schweifen meine Gedanken zu Ihnen und in die alten Zeiten. Ach, das Leben war so schön. Jetzt ist es umschattet durch Kummer, Sorgen und mangelhafte Gesundheit. Das Kopfleiden ist auch immer noch da. Und meine Töchter nur geben mir Trost und Halt fürs Weiterleben. Für den Künstler ist das Altwerden doch ganz besonders schwer.